Die Segnung ist ein Schritt auf diesem Weg, so betrachte ich es zumindest. Und auch wenn die Kirche mir diesen Weg offiziell verbietet, werde ich ihn beschreiten.
Willkommen im Whisky Club. Mein Name ist Philipp Reim. Bei dem Glas Whisky unterhalte ich mich mit erfolgreichen Menschen. Sie erzählen, was sie antreibt, woran sie scheiterten und was sie letztlich so erfolgreich macht. Lass dich inspirieren von Menschen, die Whisky aus dem kleinen Glas trinken, das Leben aus dem großen. In dieser Episode ist mein Gast Wolfgang Rothe. Wolfgang ist katholischer Priester und Autor und wir unterhalten uns darüber, wie man mit Missbrauchserfahrungen umgeht. Oder besser gesagt, umgehen kann. Denn Wolfgang hat einen der schwierigsten Wege beschritten. Er ging an die Öffentlichkeit und nutzte anschließend seine Erfahrung, anderen zu helfen. Über seine Erlebnisse schrieb er das Buch »Missbrauchte Kirche«. Ich habe Wolfgang als Person erlebt, die in enormem Maße für Gleichberechtigung homosexueller Paare eintritt. Als ein Kirchenvertreter ist das keine Selbstverständlichkeit. Wolfgang kennt aus eigener Erfahrung die Repressalien, die homosexuelle Menschen nach wie vor erdulden müssen. Kennt aber auch mehr als viele andere die schönen Seiten gleichgeschlechtlicher Liebe. Denn Wolfgang segnet seit längerem homosexuelle Paare. Sehr zum Verdruss seines Arbeitgebers, der katholischen Kirche. Wir sprechen darüber, wie es ist, nach eigenen Missbrauchserfahrungen weiterzumachen. Wir reden auch darüber, was ihn motiviert, dennoch jeden Tag pünktlich zur Arbeit zu erscheinen und wohin die Homophobie der Kirche in den nächsten Jahren führen könnte. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Episode. Wolfgang, was sagst du zu dem Whisky, den ich dir geschickt habe? Trifft es deinen Geschmack?
Durchaus, ja. Mein Ben Riach hat sich ja gerade in letzter Zeit ziemlich gemausert und was da an Abfüllungen rauskommt, kann man nur sagen, alle Achtung.
Ja, ich muss sagen, also ich finde vor allem die älteren Abfüllungen ziemlich gut. Also Ben Riach ist für mich eine Marke, die wird mit dem Alter besser. Es gibt ja so Destillerien, da muss ich sagen, die verholzen sehr schnell, aber Ben Riach, finde ich, ist eine Marke, die wird dann gut, wenn sie lange im Fass war. Du warst ja jetzt aktuell auch auf einer Whisky-Wallfahrt in Schottland.
Genau, richtig? Letzte Woche.
Mhm. Okay, wie muss ich mir so eine Wallfahrt vorstellen?
Das ist im Grunde eine Reise, die immer eine bestimmte Region in Schottland zum Ziel hat. Also wir versuchen nicht möglichst viel in möglichst kurzer Zeit abzugrasen, sondern eben eine bestimmte Region auch ein bisschen intensiver zu bereisen. Und meistens geht es dabei um ein bestimmtes Thema. In diesem Fall waren es zwei Themen, die im Mittelpunkt standen. Zum einen haben wir die Insel Lindisfarne besucht. Die liegt zwar mittlerweile bereits in England, also jenseits der englischen Grenze von Schottland aus betrachtet, ist aber eine schottische Gründung. Es ist eine Gründung, die im 8. Jahrhundert von Mönchen von der Insel Iona getätigt wurde. Iona ist ja die Klosterinsel schlechthin in Schottland. Dort hat der heilige Columba 563 nach Christus ein Kloster gegründet, das einen sehr großen Einfluss auf die schottische Geschichte und die Christianisierung Schottlands hat. Und von dort aus hat man dann eben einige Zeit später ein Gegenstück im Osten gegründet, auf einer Gezeiteninsel vor der Nordseeküste Schottlands damals. Wie gesagt, mittlerweile liegt die Insel in England. Eine Insel, die man nur bei Ebbe besuchen kann. Es gibt keine Fährverbindung, aber es gibt einen Dammweg, der bei Flut überschwemmt wird. Das ist also ein Ort irgendwo zwischen Land und Meer, zwischen Wirklichkeit und Traum, zwischen Erde und Himmel, so habe ich es zu beschreiben versucht. Und auf dieser Insel kann man auch sehr schön die Dramatik der Geschichte nachempfinden, weil Lindisfarne der erste Ort war in ganz Großbritannien, der im Jahr 793 von Wikingern heimgesucht wurde. Eine für die Mönche und die Bewohner der Insel sehr traumatische Erfahrung, die sich auch noch einige Male wiederholt hat. Und schließlich haben die Mönche dann die Insel verlassen. Und ich habe sie deswegen im Rahmen einer Whisky-Wallfahrt angesteuert, weil es einen ganz interessanten Brief gibt vom heiligen Alcuin von York, geschrieben im Jahr 793 an den Abt von Lindisfarne. Und Da versucht Alcuin von York Antworten zu finden auf die Frage, wieso hat Gott das zugelassen? Wieso hat Gott zugelassen, dass Wikinger so viele Menschen getötet haben, das Kloster geplündert haben, die Kirche niedergebrannt haben? Und die Antwort oder eine der Antworten, die Alcuin von York in den Raum stellt, ist, könnte es sein, dass die Mönche beim Beten betrunken waren? Gibt also einen Brief von ihm, in dem das tatsächlich so suggeriert wird. Und man kann tatsächlich in den Klosterruinen auf Lindisfarne bis heute nicht nur die Brauerei, sondern sogar die Meshtan der Klosterbrauerei besichtigen. Und wo es eine Meshtan gibt, ist die Geschichte des Whiskys nicht ganz weit entfernt. Wir wissen nicht, ob dort das Bier auch gebraut wurde, aber die Grundlage der Whisky-Herstellung, die gab es dort auf jeden Fall.
Das klingt wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Also ich muss sagen, ich konnte mir unter Whisky-Wallfahrt nichts vorstellen. Also ich kann mir unter Whisky-Reisen was vorstellen und Wallfahrten, aber diese Kombination, also das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Weil du jetzt auch sagst, das war, hat zu Schottland gehört, ist jetzt England. Die BBC, also die das große Medium in Großbritannien, hatte ich mal als Germany's Turbulent Priest beschrieben. Also Deutschlands stürmischer Priester. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du hörst, du wirst so betitelt? Also trifft das auf dich zu, würdest du sagen?
Durchaus. Also ich habe mich durch diese Bezeichnung schon ein bisschen geschmeichelt gefühlt. Das gebe ich ehrlich gesagt zu, denn ich glaube, dass ich meine Bestimmung verfehlen würde, wenn ich einfach nur so dahin leben und dahin arbeiten würde. Ich sehe meine Aufgabe durchaus darin, auch mal ein wenig den Finger in die Wunden zu legen, ein wenig das Gewohnte aufzumischen, ein wenig auf das zu schauen, was vielleicht in der Vergangenheit als zu selbstverständlich gegolten hat und dass das von manchen als turbulent, als stürmisch, als aufrührerisch vielleicht auch wahrgenommen wird, das ist durchaus in meinem Sinn.
Wie kam das denn ursprünglich, dass du in die Kirche eingetreten bist? Also was war deine ursprüngliche Intention?
Also ich bin nicht bewusst in die Kirche eingetreten, sondern bin schon als Kind hineingewachsen. Ich komme aus einer sehr gläubigen Familie, bin in einer eher konservativ geprägten Umgebung groß geworden, habe Kirche in meiner Kindheit und Jugend immer als eine Art heile Welt erlebt. Und eigentlich als Kind und Jugendlicher immer schon für diese Kirche arbeiten wollen. Also ich war gerne Ministrant, ich war Lektor, ich war Aushilfsküster. Ein Großteil meiner Freizeit bestand in Kirche. Und es war für mich auch immer schon klar, dass ich Priester werden möchte. Die heile Welt, die ich damals erlebt habe, ich habe tatsächlich in meiner Kindheit und Jugend keinerlei negative Erfahrungen mit Kirche gemacht, dass diese heile Welt nur ein Teil der Wirklichkeit war, das wusste ich zunächst nicht, aber das habe ich eben im Laufe der Zeit schmerzlich kennengelernt und das ist sicherlich auch eine Voraussetzung dafür, dass ich mittlerweile zum Turbulent Priest geworden bin.
Genau, also so wie es die BBC getitelt hat. Aber du hast ja dann zu dem, was du jetzt angesprochen hast, zu diesen Missständen, hast du ja dann auch ein Buch veröffentlicht mit einem wirklich einprägsamen Titel, und zwar Missbrauch die Kirche. Was war für dich der Auslöser oder dieser Schritt in die Öffentlichkeit damit?
Das Buch war eigentlich der Endpunkt einer längeren Entwicklung. Ich habe im Jahr 2004 und in den Jahren danach selbst Missbrauchserfahrungen gemacht. Begonnen hat es damit, dass ein Bischof mir im Zustand einer körperlichen Schwäche, wir hatten ein sehr unangenehmes Gespräch, ich bin zusammengeklappt, habe einen Kreislaufkollaps gehabt, woraufhin mir der Bischof ein Psychopharmakon verabreicht hat, in den Mund gesteckt hat, eigenhändig, und danach übergriffig geworden ist. Und in den Jahren danach hat er auf vielfältige Weise versucht, mich gefügig zu machen. Und als das nicht funktionierte, mich schließlich aus Kirche und Priestertum hinauszutreiben, was ihm auch nicht gelungen ist, sonst wäre ich nicht noch da. Und diese Erfahrungen waren unglaublich schlimm. Ich habe allerdings das getan, was viele Missbrauchsbetroffene zunächst tun, nämlich versucht, einfach irgendwie weiterzuleben mit diesen Erfahrungen. Ich beschreibe es immer damit, dass man das Erlebte als eine Art Unrat empfindet, der sich im eigenen Lebensraum angesammelt hat. Und um diesen Unrat loszuwerden, stopft man ihn in irgendeinen Schrank, zwängt die Türen zu, schließt ab und glaubt, jetzt ist es weg. Und irgendwann brechen diese Türen auf, erbricht sich dieser ganze Unrat mitten in den eigenen Lebensraum hinein und ist wieder da. Und genau das habe ich erlebt 2019. Da lief im bayerischen Fernsehen ein Gespräch zwischen einer Frau, die auch als bereits Erwachsene Missbrauch durch einen Priester erlebt hat. Dieses Gespräch führte sie zusammen mit dem Wiener Kardinal Schönborn. Und im Zuge des Gespräches sagt diese Frau, Doris Reisinger heißt sie, zum Kardinal: Ich möchte von Ihnen hören, dass Sie mir glauben. Ich möchte einmal von einem Verantwortlichen der Kirche hören, dass er mir Glauben schenkt. Der Kardinal druckst dann ein wenig herum, zögert und sagt dann aber schließlich: Ja, ich glaube Ihnen. Und in dem Moment war die Kamera auf das Gesicht von Doris Reisinger gerichtet. Und das, was in diesem Moment im Gesicht von Doris Reisinger vorgegangen ist, das kann ich nicht anders als mit dem Wort Erlösung beschreiben. Und in dem Moment ist für mich klar geworden, das möchte ich auch erleben. Und ich habe daraufhin einen Brief an Kardinal Schönborn geschrieben, in dem ich meine Erfahrungen erstmals geschildert habe. Das Ganze hat letztlich zu nichts geführt. Ich wurde vertröstet, ich wurde hingehalten und schließlich wurde mir in einem 10-zeiligen Brief mitgeteilt, dass meine Anschuldigungen in Rom gründlich geprüft worden seien, sich als haltlos erwiesen hätten und zu den Akten gelegt würden. Und verbunden war das Ganze dann auch noch mit einer Drohung, einer sogenannten kanonischen Verwarnung. Wenn ich diese Forderungen, diese Vorwürfe weiterhin in der Öffentlichkeit aufrechterhalten würde, müsste ich mit Konsequenzen rechnen. Und diese kanonische Verwarnung, das ist die Voraussetzung für die Suspendierung. Und dann ist für mich eigentlich klar gewesen, jetzt erst recht. Und dann bin ich in die Öffentlichkeit gegangen, zunächst mit Hilfe eines Journalisten der Süddeutschen Zeitung, der ein halbes Jahr lang meine Geschichte recherchiert und auf einer ganzen Seite in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht hat. Und schließlich habe ich dann eben dieses Buch Missbrauch der Kirche geschrieben, in dem ich meine Erfahrungen mit Kirche und meine Forderungen ebenso wie meine Hoffnungen zu Wort gebracht habe.
Also das heißt, du hast quasi genau das Gegenteil gemacht zu dem, was sie dich aufgefordert genau haben. Warum hat dich die katholische Kirche dann nicht entlassen?
Weil ich eben sofort die Unterstützung der Öffentlichkeit hatte und ich gehe davon aus, dass man sich schlicht und ergreifend nicht getraut hat, weil man damit rechnen musste, dass das einen riesigen Aufschrei in den Medien zur Folge haben würde.
Also vermutest du das oder hat man dir das irgendwie so zwischen den Zeilen mal inoffiziell gesagt, dass man dich gerne aus dem Kirchendienst ausgeschlossen hätte, aber man es sich offiziell nicht traut?
Das hat man mir nicht gesagt, aber ich spüre natürlich ein sehr großes Misstrauen. Ich spüre, dass ich unter Beobachtung stehe und ich habe auch schon mehrfach erlebt, dass Kleinigkeiten genügen, dass man mir droht, dass man mir Schwierigkeiten macht. Also ich gehe sicherlich nicht ganz fehl, wenn ich sage, dass man mich sehr gerne anderswo sehen würde als in der katholischen Kirche. Und immer wieder werde ich auch mit Nachrichten, mit Kommentaren in den sozialen Medien bombardiert, in denen man von mir verlangt, dass ich doch die Kirche endlich verlasse oder dass ich von der Kirche exkommuniziert werde.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch einen stark berührt und zum einen vom Arbeitgeber, zum anderen auch Social Media. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, aus Eigeninitiative heraus die katholische Kirche zu verlassen?
Mit dem Gedanken spiele ich tagtäglich. Ich habe aber für mich die Entscheidung getroffen, dies zumindest bis auf Weiteres nicht zu tun. Denn wenn ich gehen würde, würde ich ja denen den allergrößten Gefallen tun, die der Grund meines Gehens wären. Und den Gefallen tue ich ihnen nicht.
Das erfordert natürlich auch relativ viel Resilienz. Wie würdest du jetzt, wenn jemand Probleme auf Arbeit hat, jetzt mal unabhängig davon, wie schwerwiegend die sind, gibt es für dich einen Punkt, wo du sagst, bis zu dem Punkt kann ich jemanden oder muss ich jemanden empfehlen, wechsel die Arbeit, lass die Arbeit. Gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, über den sollte man beruflich nicht hinausgehen, zu seinem eigenen Wohlbefinden?
Also ein Punkt ist mal ganz sicherlich erreicht, wenn die körperliche oder psychische Gesundheit in erheblicher Weise beeinträchtigt wird. Das heißt, wenn man tatsächlich starke psychische Folgen einer solchen beruflichen Krise erlebt oder wenn solche psychischen Probleme sogar zu psychosomatischen Folgen führen, also zu körperlichen Beeinträchtigungen, zu Krankheiten, dann ist es allerhöchste Zeit, die Reißleine zu ziehen. Wie weit jemand bis zu diesem Punkt bereit ist zu gehen, das muss, glaube ich, jeder selbst entscheiden. Bei der Kirche sieht es ja nochmal ein wenig anders aus. Es geht ja bei mir nicht nur um meinen Beruf, sondern es geht ja eigentlich um meine gesamte Beheimatung. Da hängt auch sehr viel soziale Beheimatung mit dran, weil die Kirche eben nicht nur mein Arbeitgeber ist, sondern eben auch eine Gemeinschaft, der ich von klein auf angehöre, in der ich viele Kontakte habe, die ich ja auch grundsätzlich schätze und liebe. Die werde ich nicht ohne weiteres aufgeben.
Also es ist ja schon eine relativ große Bürde, die du da mit dir rumträgst. Was motiviert dich weiterzumachen? Also was hilft dir, früh aus dem Bett zu steigen und zu sagen, heute mache ich meinen Job und ich mache ihn gut?
Einerseits ist es meine Gemeinde. Die Gemeinde, in der ich tätig sein darf, ist so eine Art Homebase für mich. Ich fühle mich dort sehr wohl, habe dort sehr viel Rückhalt, habe das Gefühl, da wirklich getragen und, was vielleicht noch wichtiger ist, gebraucht zu werden. Ich habe das Gefühl, dort sinnvoll wirken zu können. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Kirche an sich, die ja mehr ist als die kirchliche Obrigkeit, die momentan an ihrer Spitze steht. Wobei ich jetzt auch nicht alle kirchlichen Oberen über einen Kamm scheren möchte. Es gibt auch in der Kirche durchaus gute Leute. Aber die Kirche ist jedenfalls mehr als die momentane Chefetage. Und insofern ist der Vergleich mit einem, in Anführungszeichen, normalen Beruf nur bedingt möglich.
Wenn du jetzt hörst, dass die katholische Kirche seit vielen Jahren schon permanenten Mitgliederschwund hat. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst, dass ja der Institution oder der Religionsgemeinschaft, für die du arbeitest, immer auf immer weniger gesellschaftliches Interesse stößt?
Das ist etwas, was mich eigentlich gar nicht so sehr bewegt oder auch traurig macht, weil gesellschaftliche Relevanz ist nicht das, wofür ich in der Kirche arbeite, ist auch nicht das, wofür ich in der Kirche arbeiten möchte. Im Gegenteil, gesellschaftliche Relevanz kann auch etwas Bräsiges, Behäbiges, Bequemes haben. Insofern ist das schon mal kein Kriterium, was mich an sich zum Nachdenken oder zum Infragestellen meines Daseins in der Kirche bringen würde. Und auf der anderen Seite kann ich ja sehr viele Leute gut verstehen, dass sie den Weg aus der Kirche herausgehen. Zumal ich aktuell erlebe, dass sehr viele Leute die Kirche verlassen, nicht weil sie den Glauben verloren hätten, sondern um ihren Glauben zu bewahren. Es gibt durchaus Leute, die der Kirche oder der Gemeinde eng verbunden sind und trotzdem ihren Kirchenaustritt erklären, weil sie der Institution nicht länger ihre Unterstützung, vor allen Dingen finanzieller Art, zuteil werden lassen möchten. Man müsste sich tatsächlich jeden einzelnen Kirchenaustritt konkret anschauen um da ein Urteil, um da eine Bewertung vornehmen zu können. Aber die Tatsache an sich, dass die Kirche an gesellschaftlicher Relevanz verliert, an Mitgliederzahlen verliert, beunruhigt mich in keiner Weise. Zumal ja in der Vergangenheit ein erheblicher gesellschaftlicher Druck existiert hat, Mitglied einer Kirche zu sein. Es gehörte einfach mit dazu. Und wenn allein gesellschaftlicher Druck dazu führt, dass jemand sich zu einem Glauben, einer Religion bekennt, dann müsste man das in Frage stellen.
Okay, dass quasi jetzt einfach nur diejenigen zurückbleiben, die dann zum einen mit der Obrigkeit und mit der generellen, ja, Standpunkt der Kirche klarkommen, als auch wirklich manifest im Glauben sind. Verstehe ich das richtig?
Zumindest Letzteres. Also es gibt natürlich auch Leute, die in der Kirche bleiben, weil sie mit der Obrigkeit und der geltenden Lehre nicht zurechtkommen, sondern auf Veränderung setzen und an Veränderung arbeiten. Dazu zähle ich mich auch selbst. Der Glaube, die Anhänglichkeit an das, was Kirche ausmacht, mit all ihrer Tradition, ihrem Reichtum kultureller Art, ihrem Reichtum an Ritualen, das ist etwas, was es sich ja auch zu bewahren lohnt. Und auch da möchte ich dazu beitragen, dass das nicht in die Hände derjenigen fällt, die es, um nochmal meinen Buchtitel aufzugreifen, missbrauchen für ihre Zwecke.
Hast du dir dann eigentlich schon mal überlegt, dich vielleicht in ein ruhigeres Priesterleben zurückzuziehen, wenn du sagst, was dich so wirklich in der Kirche auch hält, ist so deine Gemeindearbeit und die Personen in deiner Gemeinde. Hast du dir mal schon mal überlegt, zurück komplett in die Privatsphäre und rein in ein ruhigeres Priesterleben zu gehen und die Öffentlichkeit zu meiden?
Das kann ich nicht. Also zum einen ist der Weg, den ich beschritten habe, nicht rückgängig zu machen. Und zum anderen brauche ich die Öffentlichkeit, um überhaupt existieren zu können. Wenn ich die Öffentlichkeit und die Unterstützung der Öffentlichkeit nicht hätte, dann müsste ich meine Meinung ändern, um innerhalb der Kirche existieren zu können. Und das werde ich sicherlich nicht tun.
Was machst du dann, was mich auch sehr interessieren würde, wäre, was machst du, um zu entspannen? Weil ich kann mir vorstellen, es lastet schon ein gewisser psychischer Druck auf jemanden, der in so einer Situation ist wie du. Was machst du dann, um zu entspannen? Also gibt es da irgendwas, was dir hilft, runterzukommen, Ruhe zu bewahren und glücklich zu sein, zufrieden zu sein?
Ja, da gibt es nicht nur irgendwas, sondern dann sind wir bei dem Thema, was uns ja eigentlich auch zusammengebracht hat. Alles, was mit Whisky, Schottland, iroschottischer Kultur zu tun hat, das ist das, was für mich so eine Welt ist, in die ich mich gerne zurückziehe, um einfach zu entspannen und ganz unbehelligt von all dem Alltagskrieg, den ich manchmal führen muss, mein Leben leben zu können. Was durchaus auch ein Leben ist, das jetzt nicht einfach fernab vom Glauben ist, sondern durchaus auch vom Glauben getragen wird, aber eben doch von Kirche, kirchlicher Obrigkeit nicht so ohne weiteres erreicht werden kann. Dass ich damals überhaupt zum Whisky und zur schottischen Kultur gefunden habe, das war sicherlich auch der intuitive Versuch, all dem, was mich belastet, zu entfliehen. Mittlerweile habe ich in der Kirche doch wieder ein ganz gutes Standing. Die Jahre, in denen ich wirklich unter Druck stand und noch nicht in der Öffentlichkeit war, die waren weitaus schwerer. Und da war die Whisky-Szene sicherlich ein Ort der Erholung, des Auftankens für mich. Ich werde diese Whisky-Szene, diesen Ort der Erholung sicherlich nicht wieder aufgeben, denn auch jetzt tut es mir gut, immer wieder in die Szene einzutauchen, sei es nun der Kontakt mit lieben Leuten, die ich dort kennengelernt habe, sei es der monatliche Besuch in meinem Whisky-Club, seien es die hoffentlich jetzt bald wieder regelmäßig stattfindenden Whisky-Messen und seien es die Veranstaltungen, die ich selber durchführe, Tastings, Whisky-Gottesdienste und einmal im Jahr die Whisky-Wallfahrt nach Schottland, die ja in diesem Jahr nach dreijähriger Corona-Pause endlich wieder stattfinden konnte.
Wie viele dieser Wallfahrten bietest du so jährlich an?
Einmal. Also das ist schon ein sehr großer organisatorischer Aufwand, den ich da betreibe. Ich bin da ein bisschen Perfektionist. Das muss dann wirklich bis ins Detail alles klappen und muss wirklich für die Leute, die da mitreisen, eine ganz entspannte Erfahrung sein, dass sie wirklich darauf vertrauen können, alles funktioniert, alles ist reibungslos bis ins Detail geplant. Wir kommen irgendwo hin und die Whiskys stehen schon da, oder wir kommen irgendwo hin und der Gottesdienst kann sofort beginnen, was auch immer. Ich liebe organisatorische Aufgaben. Insofern ist das für mich ein Teil des Vergnügens, der aber sehr zeitintensiv ist. Und ich könnte das nicht beliebig vermehren. Wenn ich das täte, ginge das auf Kosten meiner Gemeindearbeit und das kann ich nicht verantworten.
An dieser Stelle möchte ich dem Werbepartner dieser Folge danken. Und das ist der neue Evermann Whisky der Destillerie Bimmerle aus dem Schwarzwald. Bimmerle ist eine Familiendestillerie aus dem Schwarzwald mit sage und schreibe über 50 Jahren Erfahrung in der Destillation hochwertiger Obstbrände. Und das erste Mal Kontakt mit der Brennerei hatte ich 2019. Also damals war es aber keine ihrer Obstbrände, sondern deren Needle Gin. Also ein Tropfen, der mitten in einem überfüllten Markt erschien. Aber durch Authentizität und hohe Qualität Heerscharen an Fans gewann. Zum Beispiel mich. Denn 2019 stand er in der Eifer Spirits Top 10 der besten Gins des Jahres. Was ich zum damaligen Zeitpunkt aber noch nicht wusste, Bimmerle arbeitete damals im Hintergrund schon an einer neuen Idee. Zwei verschiedene Whiskys, den Theo Evermann und den Wilhelm Evermann. Mein erster Gedanke, als ich das erfuhr, wie sollen diese beiden Whiskys aus der Masse herausstechen? Also es ist eine völlig andere Situation als damals bei Gin. Warum sollte man im Regal zu Theo Evermann oder Wilhelm Evermann greifen, wenn es doch zahlreiche andere Whiskys gibt? Also was macht die Whiskys der Marke Evermann einzigartig? Und das ist nach Aussage der Firma Bimmerle deren Fassmanagement. Also die Destillerie nutzt bei ihren beiden neuen Whiskys nicht nur klassische Eiche, sondern bedient sich auch an anderen heimischen Baumarten. Also Hölzer, die in vielen anderen Ländern zur Whiskyproduktion undenkbar wären. So reifte der Theo Evermann, also ein Blended Whisky, in Bourbon, American Oak, deutschen Eichen und Akazienfässern. Der Wilhelm Evermann, der neue Single Malt, erhielt seine Aromen zusätzlich aus Süßwein, Sherry Oloroso und Kastanienfässern. Möchtest du jetzt mehr über die beiden neuen Whiskys erfahren, dann findest du alle Informationen dazu unter www.evermann-whisky.de. In deren Shop erhältst du zudem 15% Rabatt, wenn du den Code WHISKYCLUB eingibst. Also einfach auf www.evermann-whisky.de gehen und deinen Code WHISKYCLUB einlösen. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Du hattest ja, wenn wir jetzt mal nochmal den Bogen schlagen zu dem BBC-Interview, da hattest du damals gesagt, dass die, ich nenne es mal drastisch, die Abneigung der katholischen Kirche gegenüber Homosexualität vergleichsweise ein relativ junges Phänomen der Kirche ist und gar nicht so wirklich dogmatisch in den Fundamenten der katholischen Kirche anzutreffen ist, sondern eigentlich von einem Dokument aus den 1970ern stammt, das sich entwickelt hat aufgrund dessen, dass man einfach so dem gesellschaftlichen Druck nachgeben wollte. Hab ich das in dem Interview richtig verstanden? Ist das wirklich so der Ursprung oder das Epizentrum dessen, warum die katholische Kirche Homosexualität ablehnt?
Das hast du völlig richtig verstanden. Das ist ein Punkt, den ich immer wieder sehr gerne zur Sprache bringe, weil das in der Öffentlichkeit, auch in der innerkirchlichen Öffentlichkeit, sehr wenig bekannt ist oder sehr wenig wahrgenommen wird. Normalerweise wird gesagt, die Kirche war schon immer homophob, war schon immer sexual fixiert, hat schon immer versucht, Sexualität zu unterdrücken. Bei einer oberflächlichen Betrachtung stimmt das auch. Nur bis zur 68er Bewegung waren sich in all diesen Fragen Staat, Gesellschaft und Kirche einig. Es gab keine relevanten Gruppen in der Gesellschaft, die eine andere Sexualmoral vertreten haben als die katholische Kirche. Homosexualität war. Ich brauche mal nur daran zu erinnern, bis in die 90er Jahre hinweg im Strafgesetzbuch verankert und bis Ende der 60er Jahre auch tatsächlich strafrechtlich verfolgt. Insofern hat die Kirche im Grunde 1900 Jahre auf dem Mainstream geschwommen. Ich halte das für ein schweres Versagen. Das ist ein Punkt, wo die Kirche ihren ureigenen Auftrag verraten hätte. Ihr Auftrag in der Vergangenheit wäre es gewesen, für diskriminierte, unterdrückte, verfolgte Gruppen einzutreten, so wie es ihr in die Wiege gelegt worden ist, so wie es Jesus von Nazareth nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt hat. Da hat die Kirche versagt. Es kam aber noch schlimmer, als dann Staat und Gesellschaft im Zuge der 68er-Bewegung gemerkt haben, dass sie über lange Zeit hinweg auf einem falschen Dampfer gefahren sind, hat die Kirche gemeint, um ihre Macht zu wahren, die bisherige Position verteidigen zu müssen. Denn die Kirche gibt ungern zu, geirrt zu haben, weil das eben ihren Anspruch auf Unfehlbarkeit unterminieren würde. Und dann, erst dann in den 70er Jahren, wohlgemerkt 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, hat die Kirche begonnen, ihre Sexualmoral inklusive ihrer homophoben Haltung zu begründen. Das erste solche Dokument, das heißt Persona Humana, stammt aus dem Jahr 1975. Damals, ein Jahr später, wurde zum Beispiel auch zum ersten Mal systematisch kirchlicherseits begründet, warum eine Frau nicht zum Priester geweiht werden kann. Also dieses Thema, dieser Komplex Sexualmoral erstreckt sich ja sehr massiv auch auf die Rolle der Frau in der Kirche, die eben aus kirchlicher Sicht irgendein Defizit aufweist, dass sie nicht dazu befähigt, das Priesteramt auszuüben. Auch das war in der Vergangenheit gesellschaftlicher und staatlicher Mainstream. Es war vollkommen selbstverständlich in der Vergangenheit, dass Frauen, wenn überhaupt, dann mal allenfalls ausnahmsweise ein hohes politisches Amt bekleiden konnten. Es war selbstverständlich, dass in anderen Religionen und Glaubensgemeinschaften Frauen auch keine Leitungspositionen innehaben konnten. Und als all das sich zu ändern begann, hat auch hier die katholische Kirche gemeint, ihre Haltung, ihre bisherige Haltung begründen zu müssen. Und damit ist im Grunde eine völlig neue Lehre entstanden, nämlich die Lehre, die heute als die katholische Sexualmoral gilt. Tatsächlich hat sie keine Tradition, die aus dem katholischen Glauben selbst hervorginge, sondern eine Tradition, die gesellschaftlicher Mainstream war. Und ich werde nicht müde, das zu verkünden, denn wenn ich mit dieser These recht habe, dann braucht die Kirche nur ein paar Schritte aus der Sackgasse, in die sie hineingeraten ist, wieder zurückgehen, um auf freies Feld zu gelangen und ihren Schritt in die Zukunft zu setzen. Wenn die anderen recht hätten, dass Homophobie, Frauenfeindlichkeit tief im christlichen Glauben verwurzelt wären, dann gäbe es keinen Ausweg.
Also wenn ich jetzt mal nur auf Deutschland schaue, das mag in anderen Ländern vielleicht anders sein, aber wenn ich jetzt nur auf Deutschland schaue, die Gesellschaft wird toleranter, die Gesellschaft wird liberaler. Wäre es nicht im grundsätzlichen Interesse der Kirche, hier auch auf die gesellschaftlichen Veränderungen zu reagieren, in dem Fall vielleicht sogar wieder Mainstream zu werden und ja auch toleranter und offener gegenüber anderen sexuellen Orientierungen zu werden?
Das sollte man meinen. Der Kirche geht es aber ganz entscheidend um Macht. Oder sagen wir, bestimmten Leuten, Personen und Gruppierungen innerhalb der Kirche geht es um Macht. Und die Sexualität ist ein ganz wichtiger Machtfaktor. Das war immer schon so. Das Wissen über die Sexualität einer anderen Person ist ein Machtfaktor, der einen großen Einfluss auf diese Person ausüben kann. Und über die Sexualmoral lassen sich Menschen gängeln, lassen sich Menschen in der Abhängigkeit von der Kirche halten. Insofern würde die Kirche einen erheblichen Teil ihres Einflusses auf Menschen aufgeben, wenn sie ihre Sexualmoral ändern würde. Sie nimmt es lieber in Kauf, dass die Zahl der Menschen, die sie noch auf diese Weise beeinflussen kann, geringer wird, als dass sie ihren Einfluss ganz aufgibt und damit vielleicht ihre gesellschaftliche Relevanz in größerem Ausmaß erhält, als sie das momentan tut. Man zieht sich dann zurück auf solche Theorien, ja, wir sind die letzten Gerechten, wir sind die kleine Herde, wir sind die einzig wahren Gläubigen, wir sind der letzte Rest der Guten. Hauptsache, man hat noch bestimmte Leute, bestimmte Gruppen, die man unterdrücken kann, die man in seiner Hand hat.
Du segnest ja auch homosexuelle Paare bei dir in der Gemeinde. Was ich mir frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Trauung und Segnung?
Trauung ist zugleich ein Rechtsakt. Bei einer Trauung wird ein Bund geschlossen, der auch im kirchlichen Sinn rechtliche Konsequenzen hat. Es gibt ein Trauungsbuch und in vielen Ländern der Erde wird ja auch die kirchliche Trauung vom Staat als legitime Trauung anerkannt. Ist in Deutschland jetzt nicht so, aber in vielen Ländern ist das der Fall. Das heißt, eine Trauung ist immer etwas, was über den rein spirituellen Kontext hinausgeht. Eine Segnung ist ein spiritueller Akt. Bei einer Segnung vermittle ich einer Person oder einer Personengruppe den Segen Gottes. Den spende ja nicht ich, sondern ich vermittle das nur. Segen heißt, kommt aus dem Lateinischen benedicere und das heißt übersetzt Gutes zusagen. Also wenn ich jemanden segne, spreche ich ihm Gutes zu. Das Gute, das Gott ihm wünscht. Nicht mehr und nicht weniger. Genau das kann und möchte ich jedem Menschen und auch jedem Paar tun, der bzw. die mich darum bitten. Trauen, eben mit allen juristischen Konsequenzen, kann ich nach gegenwärtiger Lehre der Kirche eben nur ein heterosexuelles Paar, wobei ich die Segnung homosexueller Paare nur insofern für sinnvoll und legitim erachte, als man sie als eine Vorstufe betrachtet für eine kirchliche Trauung. Am Ende muss stehen, dass die sexuelle Orientierung vor Gott und vor der Kirche keine Rolle spielen darf und ganz unabhängig von ihrem Geschlecht Menschen getraut werden können. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und wie gesagt, die Segnung ist ein Schritt auf diesem Weg, so betrachte ich es zumindest. Und auch wenn die Kirche mir diesen Weg offiziell verbietet, werde ich ihn beschreiten.
Findest du die Zukunft, was Segnung und Trauung angeht und die Akzeptanz von homosexuellen Paaren in der Kirche, der katholischen Kirche, hat eine gute Zukunft? Also blickst du optimistisch in die Zukunft zwischen Kirche und homosexuellen Personen?
Ich blicke realistisch in die Zukunft. Es wäre sicherlich eine falsche Hoffnung zu meinen, dass sich die kirchliche Lehre innerhalb kürzester Zeit komplett ändert. Ich kann aber auch denen nicht zustimmen, die sagen, es ändert sich gar nichts. Denn vor 10 Jahren hätte ich über all diese Themen noch nicht so offen reden können, wie ich es tue, ohne am nächsten Tag meinen Job los gewesen zu wären. Tatsache ist, dass wir mittlerweile sehr offen in der Kirche über all diese Fragen sprechen können, dass sie nicht nur diskutiert, sondern auf breiter Ebene auch akzeptiert werden, dass all diese Themen in den Gemeinden auch angekommen sind. Und zum Beispiel ist es auch mittlerweile kein wirkliches Thema mehr, dass schwule Paare oder lesbische Paare in der Kirche von Geistlichen, die dazu bereit sind, gesegnet werden. Wer das tut, muss mit keinen Konsequenzen mehr rechnen. Das Thema ist durch.
Haben dir die Pärchen, die du gesegnet hast, mal verraten, was sie antreibt, von einer Institution gesegnet zu werden, die sie eigentlich offiziell schmäht?
Diese Frage stellen sich sicherlich sehr viele und die Paare, die sich überhaupt segnen lassen wollen, sind sicherlich ein verschwindend geringer Teil derer, die eine Partnerschaft eingehen. Insofern muss man einfach realistisch zur Kenntnis nehmen, die Kirche hat den meisten queeren Menschen die Tür krachend vor der Nase zugeschlagen und diese Menschen tun durchaus gut daran, diese Tür nicht wieder aufzumachen, um sich nicht neuen Verletzungen auszusetzen. Ich kann also gut verstehen, wenn Paare auf eine Segnung verzichten. Es gibt aber nach wie vor Menschen, die tief im Glauben verwurzelt sind, die im Glauben groß geworden sind, die aus welchen Gründen auch immer zum Glauben gefunden haben und denen es wichtig ist, den Segen Gottes für ihre Partnerschaft zugesprochen zu bekommen. Und wer wäre ich, ihnen diesen Segen Gottes vorzuenthalten?
Findest du dann, dass das Selbstbewusstsein homosexueller Paare in Deutschland steigt? Also, dass sie sich mehr, sag mal, du hast jetzt gerade die 10 Jahre angesprochen, dass sie sich jetzt zum Beispiel mehr als vor 10 Jahren trauen, in der Öffentlichkeit sich zu zeigen, wie sie sind. Also zum Beispiel Hand in Hand zu laufen oder sich zu küssen oder sich einfach in der Kirche die Segnung geben zu lassen. Findest du da, dass das Selbstbewusstsein steigt in Deutschland?
Absolut. Also da hat sich sicherlich in den letzten Jahrzehnten schon sehr viel getan, wobei es ein sehr starkes Stadt-Land-Gefälle gibt. Ich höre also nach wie vor immer wieder von jungen Menschen, queeren Menschen, die im ländlichen Raum aufwachsen, dass sie nach wie vor unter sehr großem Druck stehen, gesellschaftlichen, familiären Druck. Insofern ist auch im außerkirchlichen Bereich sicherlich noch sehr viel zu tun, zumal wir ja auch eine Gegenbewegung haben. Wir haben eine wachsende Homophobie in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Wir haben eine steigende Zahl an homophober Gewalttaten. Es ist also keineswegs so, dass wir hier uns bereits in einer Welt befinden, in der alles wunderbar wäre für queere Menschen. Im Gegenteil, die Welt, die wir erleben, ist zerbrechlich, ist gefährdet und muss darum verteidigt werden.
Welchen Rat würdest du jetzt jemandem geben, der sich überlegt, sich zu outen? Weil du jetzt gerade natürlich auch gesagt hast, wir haben auf der einen Seite ist es liberaler, auf der anderen Seite, also es ist das Selbstbewusstsein homosexueller Menschen in Deutschland steigt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die, du sagtest jetzt Gegenbewegung. Welchen Rat würdest du da jetzt jemandem geben, der für sich erkennt, er ist homosexuell und er überlegt mit oder spielt mit dem Gedanken, sich zu outen? Gibt es da so einen Rat, den du so jemandem mit auf den Weg geben kannst?
Nein, also da kann ich keinen allgemeinen Rat erteilen. Das hängt sehr von der individuellen Situation ab. Das hängt davon ab, wie weit die betreffende Person sich schon zu ihrer Identität bekennen kann, inwieweit sie noch Zeit braucht, inwieweit sie sich erst dran gewöhnen muss. Das hängt sehr stark vom gesellschaftlichen Umfeld ab, vom familiären Umfeld. Das hängt zum Teil auch von der vom beruflichen Umfeld ab. Also es gibt durchaus auch berufliche Konstellationen, in denen es zu Problemen führen könnte, wenn sich jemand als lesbisch oder schwul oder queer outet. Insofern muss das jeder selbst entscheiden und muss für sich den Weg finden. Das Wichtigste, wo ich einfach nur jeden ermutigen kann, es zu tun, sich so zu akzeptieren, wie Gott ihn oder sie erschaffen hat.
Macht es dann aber auch einen Unterschied, ob diese Person zum Beispiel tätig ist in der katholischen Kirche oder in anderen konservativen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel im Profifußball, dass man sich dann allein aufgrund seiner beruflichen Laufbahn, seiner Karriere andere Gedanken machen sollte?
Wie gesagt, da kann ich keinen Rat erteilen. Das empfände ich als vermessen. Das muss jeder selbst entscheiden, ob er bereit ist und umso mehr, ob er fähig ist, die möglichen Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Wichtig ist, dass jemand sich so, wie er, wie sie ist, akzeptiert, dass er zu sich Ja sagen kann. Das ist mal der entscheidende Schritt. Alles Weitere ist sekundär. Sollte jemand sich outen, und ich habe solche Fälle auch in der eigenen Gemeinde schon erlebt, kann er mit meiner vollen Unterstützung rechnen. Ich bin auch bereit, da Hausbesuche zu machen, mit den Eltern zu reden und habe auch schon mehrfach in der Öffentlichkeit gesagt, wenn Eltern oder Kinder oder überhaupt Personen das Gefühl haben, dass sie homophobe Probleme bekommen, dass man ihnen Schwierigkeiten macht. Ihr könnt auf mich setzen. Ich gehe dort auch gerne hin und rede mit den Leuten.
Wolfgang, zum Schluss würde ich dir gerne noch eine persönliche Frage stellen. Über was würdest du dich freuen, was Menschen später mal über dich sagen? Also was soll über dich mal in Erinnerung bleiben?
Das ist eine schwierige Frage. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das überlasse ich denen, die nach mir kommen.
Okay. Wolfgang, ich danke dir vielmals für das Interview und deine unermüdliche Arbeit.
Sehr gerne. Danke für dein Interesse, Philipp. Freut mich sehr.